Lasst uns gemeinsam aufschlagen. Matthäus, entschuldigt mich, Markus 13, Verse 28 und 31. Überlegen wir uns oder wir überlegen uns gemeinsam, studieren gemeinsam das Gleichnis von dem Feigenbaum. Und wir überlegen uns, welche Lektionen uns hier in diesem Gleichnis, Endzeitgleichnis des Herrn Jesus, mitgeteilt werden. Etliche Dinge haben wir schon angesprochen. Heute will ich drei andere Lektionen ansprechen, die wir auch unbedingt aus diesem Gleichnis lernen. Ja? Ich lese zunächst einmal den Text. Wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, dann lest doch bitte mit, Verse 28 bis 31. Übrigens, das ist das erste Endzeitgleichnis des Herrn Jesus. Wir wissen, dass die Endzeitrede unseres Heilandes, auch die sogenannte Ölbergrede oder Ölberglehre, festgehalten ist, ist Matthäus, Markus und Lukas. Und Matthäus gibt uns einige Gleichnisse weiter, Lukas gibt uns auch einige Gleichnisse weiter. Manche dieser Gleichnisse werden in Markus interessanterweise nicht erwähnt, warum auch immer, aber dieses Gleichnis finden wir in Matthäus, Markus und Lukas. Auch interessant. Für solche, die das interessiert, mich interessiert das. Okay, ich lese uns die Verse 28 bis 31. Jesus sagt, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr. Wenn ihr dies geschehen seht, und er bezieht sich auf das, was er vorher alles gesagt hat, an die Zeichen, die geschehen werden, an Sonne, Mond und. So erkennt, so wenn ihr dies alles geschehen seht, erkennt, dass es nah an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. So, die Lektion, die wir gemeinsam studiert haben oder überlegt haben an letzten zwei Sonntagen war, dieses Gleichnis spricht vor allem von der Wichtigkeit des Vorbereitetseins. Wichtig ist es für einen gläubigen Menschen, für einen Christen, der Jesus Christus nachfolgt, vorbereitet zu sein auf das Kommen seines Heilandes, auf das Kommen seines Königs, Jesus Christus. Zweitens spricht es über die Bedeutung der Wachsamkeit. Ja, dass man sich nicht verliert in diesem Leben. Ich meine, es gibt viele schöne Dinge, die man in diesem Leben auch machen kann. Es gibt schöne Hobbys, es gibt wunderbare Dinge, die man tun und machen kann, aber als gläubiger Mensch, lebend in der Zeitlichkeit, wissen wir, wir müssen wachsam sein. Ja, wir können diese Dinge genießen, uns sind diese Dinge gegeben, auch die Hobbys, die wir haben, was immer es ist. Ja, wir können das ruhig genießen, aber diese eine Priorität auf jeden Fall in unserem Herzen haben. Unser König kommt und darauf warten wir. Wir sind wachsam. Und drittens haben wir von der Wichtigkeit der reinen Lehre gesprochen. Ja, und gerade am letzten Sonntag einiges darüber gesagt, dass doch manches so ziemlich verwässert wird durch in diesen modernen Gemeinden, wo das besucherfreundliche Evangelium verkündet wird. Und die Wichtigkeit der reinen Lehre. Die Heilige Schrift spricht von dem vollen Ratschluss Gottes, der verkündigt werden muss. Also nicht nur ein Teil, sondern alles gemeinsam. Wir können also nicht nur vom Himmel sprechen. Himmel ist wichtig, sehr wichtig für uns als gläubige Menschen, aber wir müssen auch das andere ansprechen, das oft sehr unangenehm ist, anzusprechen. Und das ist die Verdammnis, die ewige Verdammnis. Aber das ist doch genauso eine Realität wie der Himmel. So, und deshalb müssen wir auch davon sprechen. So, heute machen wir weiter und wir sprechen über die Gefahr der Verführung, auf die uns der Herr Jesus auch hinweist. Schaut einmal Vers 28, Jesus sagt, lernt. Vers 29 sagt Jesus zu seinen Jüngern, erkennt, lernt und erkennt. So, warum sollen wir lernen und erkennen im Zusammenhang dessen, was Jesus uns sagt? Unter anderem damit, ihr Lieben, und das wisst ihr auch, dass man nicht verführt wird, dass man nicht eingeschläfert wird, eingelullt wird in eine falsche Sicherheit. ja, und dann auch im Selbstbetrug lebt. Ich denke, dass heute manche Christen, viele Christen, das genau sind. Sie sind eingeschläfert mit einem verwässerten Evangelium, das alles verspricht, aber nichts fordert. Ja, viele Christen leben heute im Selbstbetrug, weil sie denken, ich kann leben, ich habe mein Leben Jesus Christus anvertraut, jetzt kann ich leben, wie ich will. Das ist ein sehr gefährlicher Zustand, sehr gefährlich. Lass mich als Erklärung Folgendes hinzufügen. Verführung bedeutet, jemanden gewaltlos so zu manipulieren, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht tun wollte oder sollte. Und an dieser Stelle will ich uns wieder aufmerksam machen darauf, was Jesus selbst sagt in seiner Lehre über die Endzeit. Und ich möchte uns auf etwas sehr Interessantes aufmerksam machen. Schaut einmal in euren Text, in euren Bibeltext, den ihr aufgeschlagen habt, was in Vers 3 und 4 steht. Ich lese diese Verse, Vers 3 und 4, Kapitel 13 des Markus-Evangeliums. Und als er am Ölberg saß, so, Ölberg war ja die östliche Seite der Stadt Jerusalem, so sie saßen auf dem Ölberg. Vorher sind sie aus Jerusalem raus. Die Jünger haben Jesus darauf aufmerksam gemacht, wie schön der Tempel ist. Und jetzt gehen sie raus, sie gehen durch das, ich denke, das ist das Kidrontal, gehen auf dem Ölberg, setzen sich dahin und haben einen wunderbaren Ausblick auf Jerusalem und besonders auch auf den Tempel. Wer war von euch schon mal auf dem Ölberg gewesen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich war noch nicht. So, alles, was du warst? Wirklich? Ihr könnt wahrscheinlich noch mehr erzählen wie ich. Ich kann mir das nur vorstellen in meinem geistlichen Auge, in meinem geistigen Auge, wie schön das gewesen ist. Und jetzt spricht Jesus, eben haben die Jünger darauf hingewiesen, siehst du nicht, wie wunderbar der Tempel ist? Und jetzt sagt Jesus Folgendes, die sitzen auf dem Ölberg, sehen den Tempel. Und Petrus und Jakobus und Johannes sind hier aufgeführt und Andreas für sich allein. Und dann sagen sie, und Jesus sagte ihnen vorher auch, seht ihr diesen Tempel? Die sagen, ja, das sehen wir. Er sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und da waren die etwas, es gibt ein Wort, konsterniert, oder sie waren überrascht, aber sie haben nichts gesagt. Hier auf dem Ölberg fragen sie noch einmal, fragen sie, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn dies alles vollendet werden soll? Ja, wir kennen diese Geschichte sehr, sehr gut. Ja, und nach diesem Fragen der Jünger macht Jesus vorher diese zwei kolossale Aussagen im Zusammenhang dieses sehr schönen Tempels des Herodes, der 40 Jahre gebaut worden ist. 40 Jahre, stellt euch mal vor. Und wie gesagt, Jünger waren verblüfft, aber vielleicht im ersten Moment ein bisschen erschrocken auch, sodass sie Jesus nicht sofort gefragt haben, sie fragten später. Aber Jesus sagte ihnen, ja, dass dieser Tempel zerstört sein wird. Und die Jünger konnten sich das nicht vorstellen. Wie kann das sein? Ja, auch das, sie konnten sich nicht vorstellen, dass das Volk noch einmal vertrieben wird aus dem verheißenen Land und dieser gewaltige Tempel zerstört sein wird. In der Weise, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt. Wer macht sich so eine Arbeit, überhaupt diese Steine auseinanderzureißen? Ich habe mal nachgeguckt, wie gewaltig diese Steine des Tempels gewesen sind. Der größte Stein, der in dem Tempelgebäude gebraucht worden ist, war der sogenannte westliche Stein. Er war 13 Meter lang, ja, er war 4,5 Meter breit und 3,5 Meter hoch. So, man sagt, er wog ungefähr 570 Tonnen. Ein Stein. 570 Tonnen. Ihr Lieben, der größte Baukran heute ist in China zu finden. Dieser Baukran heißt Big Carl. Interessanterweise, Big Carl. Und mit diesem Kran kann man nur 20 Tonnen heben. So, 570 Tonnen. Wie haben die das gemacht, diesen Stein da hochzuschleppen? Vielleicht haben sie den dazu, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie auch immer, in einem Wort, der Tempel in Jerusalem war ein gewaltiges Gebäude. Und wer um alles in der Welt macht sich dann diese Arbeit, diese Steine zu brechen, auseinanderzubringen, sodass kein Stein auf dem anderen bleibt? Und wir kennen alle die Antwort. Es war die Goldgier der römischen Legionäre. Der Tempel, als er verbrannt ist, das ganze Gold, was dort im Tempel war, ist zerschmolzen und zwischen die Steine geflossen. Und daran zu kommen, haben die Legionäre praktisch die Steine kaputt gemacht, auseinandergerissen. Die Goldgier oder die Geldgier ist ein gewaltiger Motivator, ihr Lieben, das wissen wir, um etwas Außergewöhnliches zu vollbringen. Aber schaut einmal, wie Jesus auf die Frage der Jünger, wann alles geschehen wird, als erstes erwidert. Jesus gibt nicht ein Datum, das ist, was die Jünger hören wollten. Ja, sie wollten ein Datum hören. Anstatt ein Datum zu geben, sagt Jesus Folgendes. Und das ist eine Lektion, die wir heute lernen wollen. Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Sie fragen, wann wird das geschehen? Jesus sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Wenn wir das einmal sehen, wie das in Matthäus steht und in Lukas steht und dann auch in Markus, dann sehen wir, dass in Matthäus viermal insgesamt dieser Hinweis des Herrn Jesus gemacht wird: Lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht verführen. Was sagt uns das? Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir uns als Menschen sehr leicht verführen lassen. Und dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, genau darauf zu achten, dass wir nicht verführt werden. So, die Jünger wollten wissen, wann das alles geschehen soll. Und Jesus sagt, weißt du, wisst ihr, das Datum ist nicht das Wichtigste. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass ihr in der Wahrheit bleibt, dass ihr euch nicht verführen lässt. Darum geht es. Seid immer auf der Hut und lasst euch nicht verführen. Und erst nach dieser Warnung, sich nicht verführen zu lassen, spricht Jesus die Zeichen seiner Wiederkunft und des Endes der Welt an. Und dann, in Vers 30 sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch. Wahrlich, ich sage euch. Und hier sehen wir ganz klar die Lektion, oder für mich war das, ist diese Lektion ersichtlich: Die Verführung eines Menschen besteht darin, von dem abzuweichen, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich sage euch. Und wir sagen, das ist aber schön. Aber der Lehrer und der Lehrer sagt das und das. Zum Beispiel. Ja? So, die Verführung eines Menschen, eines Christen, besteht darin, von dem, was Jesus sagt, ich sage euch, abzuweichen und eher dem zuzuhören, was uns vielleicht mehr zustimmt, was uns mehr passt, was uns vom Gefühl her vielleicht besser mit uns, wie sagt man, besser übereinstimmt. Ja. Und wir sagen, ach, Pastor, das verstehen wir, das wissen wir doch. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja, ja, wir sehen das. Und wenn jemand anders kommt und sagt, oh, Jesus ist nicht der einzige Weg, es gibt noch andere, wisst ihr, das ist einfach. Das ist einfach einzuschätzen. Aber da ist mehr als das, wenn wir die Heilige Schrift aufschlagen und lesen. Ich will ein Beispiel gebrauchen, was ich persönlich erlebt habe und was so ein bisschen dieses Problem auch der Verführung vielleicht unterstreicht. Und wir müssen es selber überprüfen. Ich muss mich immer selber überprüfen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg unterwegs oder vielleicht auch verführt, weil ich so denke, fühle und will? Ja, dass das schon so und so funktioniert. Ich will ein Beispiel gebrauchen, um das zu vertiefen. Ich denke, das war meine erste biblische Prophetiekonferenz gewesen in Calgary. Das ist schon etliche Jahre her. Es war im Spätherbst gewesen und Gerhard Poschwatter war mit mir gewesen und auch Oleg. Wir waren zusammen, kannst du dich erinnern? Ja. Sind mal hingefahren nach Calgary. Es war schon ziemlich kalt gewesen in Calgary. Ich weiß gar nicht, wie ich von der Konferenz gehört habe. Aber wie auch immer, wir sind hin und ich war mal gespannt, wie das sein wird. Und es war eine fantastische, fantastische Konferenz. Olle kann das bestätigen. Wir haben wunderbare Vorträge gehört. Nachher haben wir noch viel Zeit miteinander verbracht, miteinander zu sprechen bei einem Knoblauchgericht. Gut, dass neben uns niemand gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Aber was mich erstaunt hat bei dieser Konferenz, einmal war die Tatsache, dass die jungen Menschen nicht dabei waren. Kaum junge Leute. Ich denke, wir waren die Jüngsten. Oder man konnte die jungen Leute an einer Hand abzählen, sage ich mal so. Kaum junge Menschen. Aber nicht nur das. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Gemeinden es in Calgary gibt. Wer kommt aus Calgary? Wie viele Gemeinden gibt es da? So Allianzgemeinden, Baptistengemeinden, Mennonitenbrüdergemeinden, Pfingstgemeinden. Weißt du ungefähr?
Nein.
Insgesamt habe ich mal nachgeguckt, 60? 60? Das sind nur die registriert sind irgendwo, die man nachschauen kann. Manche Hauskreise sieht man gar nicht. So Haufen von Gemeinden. Ich habe nachgeguckt, das sind 20 Baptistengemeinden, mindestens jetzt im Moment. 20 Pfingstgemeinden, 18 Allianzgemeinden und 10 Mennonitenbrüdergemeinden. Und ich habe mich gefragt, es gibt so viele Riesengemeinden mit Tausenden von, die dazugehören. Warum sind wenig da bei dieser Pfingstkonferenz? Waren nicht allzu viele. Der Raum war schon voll, aber es waren trotzdem nicht allzu viele da gewesen. Und so saßen wir bei einem Vortrag, saß ich an einem Vortrag mit einem philippinischen Ehepaar. Sie saßen zu meiner Rechten, ganz junge Leute, junges Pärchen, gerade zum Glauben gekommen in eine Allianzgemeinde. Und wenn einer aufmerksam zuhört, ihr merkt das auch, ja, die saßen auf dem Rand ihrer Stühle mit so Augen, ja, und wollten nur hören, was gelehrt wird. Und ich habe das Ganze beobachtet und habe mich sehr gefreut. Und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen. Und das Erste, was die mich gefragt haben, die sagten, wie kommt es, dass so wenig junge Leute hier sind? Haben wir darüber gesprochen. Die sagten, wie kommt es, dass so wenig Menschen daran interessiert, Christen daran interessiert sind, auf das Kommen ihres Königs? Und darum ging es bei dieser Prophetiekonferenz. Wir haben über das Kommen des Herrn Jesus gesprochen. Wir kamen weiter ins Gespräch und ich habe festgestellt, dass diese beiden jungen Menschen Vollzeitjobs hatten. Sie mussten von einem Stadtteil von Calgary, der ungefähr 50 Minuten von dem Gebäude war, wo wir uns getroffen haben für die Konferenz, die mussten jeden Abend fahren, 50 Minuten. Die haben das in Kauf genommen. Sie wollten auf jeden Fall mehr hören, mehr mitkriegen. Die konnten einfach nicht genug haben. Sie wollten nichts verpassen. So, warum ist das so? Warum sind die Christen heute desinteressiert an der biblischen Prophetie? Wenn doch Prophetie zwei Drittel der Heiligen Schrift ausmachen. Zwei Drittel. Entschuldigt, ein Drittel, nicht zwei Drittel. Ein Drittel. Offenbarung 19, Vers 10 sagt Folgendes, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Das heißt, wenn wir uns mit der biblischen Prophetie beschäftigen, beschäftigen wir uns automatisch mit Jesus Christus und mit seinem Reich. Es ist die biblische Prophetie, die uns unterrichtet von dem ersten Kommen Jesu, stimmt es? Ja. Und wie sich diese Prophetie erfüllt hat. Und wir freuen uns daran. Und das ist die Prophetie auch, die vom zweiten Kommen und seinem Reich spricht, das ja noch Zukunft ist. Seinem Reich in dem Sinne, dass er aufbauen wird hier auf der Erde. Ja. Wie kommt es, dass kein Interesse an diesen Dingen vorhanden ist bei so vielen Christen, wenn Jesus doch ganz klar einmal unser Herr, unser König ist, und uns sagt, lernt und erkennt. Und meine Antwort ist, es ist Verführung. Jesus sagt, lernt, und die Christen tun genau das nicht. Jesus sagt, erkennt, in welcher Zeit ihr lebt, und die Christen erkennen nicht, weil sie sich mit der biblischen Prophetie eigentlich nicht beschäftigen und sagen, ah, ja, die biblische Prophetie, das ist etwas Kontroverses, das eint uns nicht, ist nicht richtig, ist nicht wahr. Das, worüber Jesus seine Jünger seinerzeit gewarnt hat, würde ich denken, besonders auch in unserer Zeit, ist ganz klar zu ersehen. So viele moderne Christen sind verführt. Das Kommen des Herrn Jesus, das Kommen unseres Königs Jesus Christus, ist für viele nicht mehr so wichtig. Und Heiligung? Naja, Heiligung. Wir leben das Absagen der Sünde. Manche stellen ja Sünde schon in Frage in der Gemeinde, sagen, so etwas gibt es nicht. Und dann wissen wir schon, in welche Richtung das Ganze geht. Die Devise heute bei vielen ist doch, ich lebe, wie ich will, und Gott wird mich trotzdem segnen. Manche sagen, er muss mich segnen. Ihr Lieben, das ist Verführung. Das ist Verführung. Wie gesagt, heute wird nicht der volle Ratschluss Gottes verkündet, weil er nicht besucherfreundlich ist. Und deshalb wird ein Drittel der Heiligen Schrift, die Prophetie, ausgelassen in dem Lehren und Predigen der modernen Gemeinde. Und das ist meiner Meinung nach Verführung. Und deshalb wundert uns überhaupt nicht, was die Heilige Schrift schon eigentlich prophetisch über die Gemeinde dann auch sagt, in 1. Petrus 4, Vers 17. Schaut einmal. Es sagt, 1. Petrus 4, Vers 17, denn es ist Zeit, dass das Gericht anfange am Hause Gottes, wenn aber zuerst bei uns. Wie wird das Ende derer sein, die sich von dem Evangelium Gottes nicht überzeugen lassen? Und wir wissen genau, was gemeint ist. Ja, leider ist es so, dass viele Christen heute nicht in der Erwartung ihres Herrn und Königs Jesus Christus leben. Es interessiert sie nicht allzu viel. Ja? Wie aktuell, deshalb klingen diese Worte des Herrn Jesu auch für uns, für unsere Zeit. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Was muss man machen, damit man sich nicht verführen lässt, damit man nicht verführt wird? Jesus sagt, lernt und erkennt, was ich euch sage. Und das Lernen und Erkennen, ihr Lieben, das hört eigentlich nie auf. Ganz gleich, wie jung, wie alt wir sind, wie lange wir im Glauben stehen, das Lernen und Erkennen hört nicht auf. Fünftens, fünfte Lektion, die wir lernen. Das Gleichnis vom Feigenbaum spricht weiter über die alles entscheidende Autorität des Wortes Gottes. Wir haben schon das ein bisschen angesprochen in der letzten Lektion, aber ich will das noch einmal unterstreichen, weil das doch sehr, sehr wichtig ist. Jesus sagt, der Himmel und die Erde werden vergehen. Ja, stellt euch mal vor, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Ihr Lieben, wenn ich so etwas sagen würde, das wäre sehr gefährlich, dann könnt ihr Steine anschleppen und mich steinigen. Aber wenn Jesus so etwas sagt, wir müssen das hindern, weil er Gott ist. Und das, es ist wahr, was Jesus hier sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Gott selbst spricht hier. Ihr Lieben, Jesus ist nicht nur ein guter Lehrer oder ein Revolutionär oder was auch immer. Jesus ist Gott. Und er setzt fest, was wichtig ist und nicht so wichtig ist. Er ist schlussendlich dann entscheidend, wo wir enden werden. Entweder in der ewigen Herrlichkeit oder in der Verdammnis. Er ist die schlussendliche Autorität. Ja? Und deshalb müssen wir ganz genau hinhören. 2. Timotheus 3, 16 bis 17, wir kennen diese Stelle sehr gut, aber ich möchte noch einmal das Ganze unterstreichen, weil es wichtig ist. Es wird gesagt, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Ja, so, wie lernen wir? Das, was Jesus hier sagt, er sagt, lernt, wenn wir diese wichtigen Dinge wiederholen. 2. Timotheus 3, 16 bis 17, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Ihr Lieben, nur ein vollkommenes Wort kann den Menschen vollkommen machen, zu allem guten Werk geschickt. Wer immer anfängt, an diesem Wort Gottes herumzufeilen, ein bisschen wegzutun oder manches vielleicht hinzuzutun, so ein bisschen daran herumzudoktern, der hat ein großes Problem, nicht wahr? Und zwar mit Gott selbst. Und das ist ein Problem, wirklich ein großes Problem. So, wie kommt es? Wie kommt es, dass so viele Christen heute nicht mehr wissen, wie bedeutend das Wort Gottes, die Bibel, eigentlich ist? Und das ist ja auch, ich würde denken, die Mitschuld der Prediger, weil sie oberflächliche Predigten weitergeben, Geschichten erzählen, nicht dass Geschichten falsch sind, aber wenn das alles ist, was man in einer Predigt weitergibt, was ist das? Ja? Das Wort Gottes, das ist das Fundament, unser Fundament als gläubige Menschen. Und wir müssen das immer wieder betonen, auch als Prediger, auch in unserem Zeugnis, wenn wir von Jesus Christus weitersagen. So, wie sieht die Wirklichkeit eines christlichen Lebens aus? Ein gewisser Elias Schrenk, er hat das in folgendem Zitat ausgesagt. Er hat Folgendes gesagt, hört mal genau hin. Er sagt, ich habe oft Angst, wenn in manchem Haus die Bibel immer kleiner wird, so klein, dass sie nur ein Blatt hat. Das Blatt heißt Abreißkalender, das ist die Bibel. Ja, viele Christen und Prediger heute denken, ja, die Bibel ist nicht mehr so aktuell in unserem 21. Jahrhundert. Wir wissen doch viel mehr, wir sind doch fortschrittlicher und. Sie denken, dass die Bibel nicht mehr relevant ist für unsere Kultur, für unsere Gesellschaft. Und das ist ja nichts Neues, das wurde immer wieder gesagt. Wir erinnern uns an einen Voltaire, der genau das verkündet hat. Aber da gab es noch einen anderen, und dieses Beispiel will ich erzählen. Kennt ihr den Namen Robert Ingersoll? Der große Agnostiker. Ich weiß nicht, ob er derjenige gewesen ist, der die Firma gegründet hat, Ingersoll, für Kompressor. Ich denke, ich habe einen Kompressor von Ingersoll, aber ich glaube nicht, dass er es gewesen ist. Dieser Robert Ingersoll war der Sohn eines Predigers und ein Rechtsanwalt, 1880 so rum. Und man nannte ihn den großen Agnostiker, weil er sich eigentlich sehr gegen die Bibel ausgesprochen hat und die christliche Lehre. Wer kennt heute den Ingersoll? Nicht allzu viele. Ja? Aber wisst ihr, was die Bibel ist? Ihr wisst es. Und das beweist genau meinen Punkt. Die Bibel bleibt. Die Bibel bleibt, aber ihre Kritiker, die werden vergehen wie der Tau in der Morgensonne. Lass uns weitermachen und zu der sechsten Lektion kommen, die wir in diesem Gleichnis erkennen. Ich habe das folgendermaßen ausformuliert. In diesem Gleichnis geht es auch vor allem über das zweite Kommen des Herrn Jesus. Das zweite Kommen des Herrn Jesus. In Vers 33 lesen wir Folgendes. Also auch wenn ihr das alles seht, die ganzen Zeichen, so wisst, dass es, in manchen Übersetzungen steht interessanterweise es, in manchen Übersetzungen steht er, so, und im Griechischen ist das nicht so einfach zu entscheiden, aber beides ist richtig. Es ist das Ereignis des Kommens des Herrn, er ist der Herr Jesus, beides ist richtig. So wisset, dass er nahe vor der Tür ist. So, Jesus ist nahe vor der Tür. Und das ist die Realität, auf die uns Jesus hinweist. Eigentlich seine Jünger hingewiesen hat. Ja? Und lass mich nur so viel sagen, Jesus war noch nie näher vor der Tür wie heute. Ich will uns aber auf etwas aufmerksam machen. Jesus sagt, wenn das alles geschieht und wenn ihr das alles seht. Wir verstehen, Jesus spricht hier von den Zeichen der Zeit, auf die er hingewiesen hat. Und er sagt, wenn ihr diese Zeichen der Zeit seht, Erdbeben, Kriege, Hungersnot, das haben wir heute schon. Ja? Und wir fragen uns, okay, So leben wir eigentlich schon in der Trübsalzeit oder in der Zeit vor der Trübsalzeit. Was ist denn hier los? Aber ihr Lieben, wir sehen, dass bis jetzt diese Zeichen nicht weltumspannend sind. Wir sehen auch, dass sie nicht alle zu derselben Zeit geschehen. Und darum geht es hier in dem, was Jesus sagt, hinweisend auf die Zeichen, die von der Endzeit sprechen. Wenn sie alle zu derselben Zeit geschehen und ihr sie seht, ja, dann wisst, in welcher Zeit ihr euch befindet. Und das ist genau, was wir zum Beispiel herausfinden, wenn wir Matthäus 24 studieren. Matthäus 24, 33. Jesus sagt hier, ja, dieselbe Gelegenheit, die Lehre des Herrn Jesu über die Endzeit und dann auch natürlich das Lehren der Gleichnisse oder Durchgleichnisse. Jesus sagt hier, also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, also alle Zeichen auf einmal geschehen, so merkt, dass er nahe vor der Tür ist. Und es scheint doch so, dass Jesus hier zu seinen Jüngern spricht, oder? Die Jünger sind eigentlich gemeint. Aber wir verstehen es, das ist eine Prophetie. Das heißt, der Umfang dessen, von dem, was Jesus hier hinweist, das ist ein viel größer. Jesus spricht zu allen Nachfolgern. Ja, mit diesen Worten. Oder er spricht alle Nachfolger aller Zeiten an mit diesen Worten, die zu Wachsamkeit herausfordern. Und hier ist der Hinweis für uns. Wenn wir alle diese Zeichen, jetzt müssen wir mitdenken, wenn wir alle diese Zeichen auf einmal geschehen sehen, als Gemeinde, als Gläubigen des Gemeindezeitalters, dann bedeutet es für die, die es sehen, dass sie eigentlich bei der Entrückung nicht dabei waren. Wir werden diese Zeichen als gläubige Menschen nicht sehen oder von einer anderen Perspektive sehen. Wenn man an die Entrückung nicht glaubt, dann werdet ihr diese Zeichen sehen. Nur ich glaube nicht, aber Entrückung ist doch etwas, was vor dem Ganzen geschehen wird. Und das ist das Problem, was in vielen Gemeinden doch heute in dieser Weise auch nicht gesehen wird. Ihr Lieben, die Gemeinde ist nicht Israel und Israel ist nicht die Gemeinde. Diese Zeit, in der wir leben, das Zeitalter der Gnade ist außergewöhnlich. Und wir als Gemeinde gehören nicht in diese Zeit der Trübsal, von der Jesus hier spricht. Wer gehört da rein? Israel, wo Gott wieder anfängt, mit seinem Volk zu arbeiten. Es gibt eine Verheißung, es gibt die Verheißung Gottes an Abraham. Und es hat mich immer gestaunt, warum es in dieser Weise gesagt wird, wenn wir nachschauen in Genesis, in 1. Mose. Es wird gesagt, ihm wird eine Verheißung gegeben auf seinen Samen. Ja? Es wird so groß sein wie, könnt ihr euch erinnern? Das Sand am Meer. Was ist das nächste? So groß wie die Sterne im Himmel. Ich habe mir nie gute Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, das ist immer dasselbe, nur mit anderen Worten gesagt. Nein, nein. Das Sand am Meer, das ist die fleischliche Nachkommen des Abraham. Und die Sterne im Himmel, das sind die geistlichen Nachkommen des Abraham. Wir sind Abrahams Kinder, wenn wir durch Jesus Christus zu diesem Gott gehören. Und das ist der Hinweis. Schon im Alten Testament genau darauf. Und diese Lehre, dass die Gemeinde Israel abgelöst hat, die ist so schädlich. Die macht so vieles kaputt, gerade auch im Zusammenhang mit der Lehre über die Zukunft. Und ich verstehe das nicht. Ja, vielleicht bin ich nicht, ich habe nicht viel, allzu viel studiert darüber, aber das sehe ich, den Unterschied. Gerade auch wenn wir Römer 9, 10 lesen, den Unterschied zwischen der Gemeinde und Israel. Und dann müssen wir uns fragen, was ist an Israel gerichtet, was ist an die Gemeinde gerichtet, was ist an die Heiligen der Trübsalzeit gerichtet, weil es wird nicht mehr die Gemeinde sein. Und wenn wir das auseinanderhalten können, dann können wir die Bibel eher verstehen. Der Ratschluss Gottes wird uns klarer, viel klarer. So, wenn, wie gesagt, wenn wir diese Zeichen alle auf einmal sehen als Gemeinde, das bedeutet, dass wir die Entrückung verpasst haben. Das ist nicht gut. Ich möchte mit einer Illustration schließen. Ich habe von einem Musikstudenten mit dem Namen Richard Steele gelesen, der in London lebte seinerzeit und Musik studierte. Und er besaß eine ganz alte Violine. Und diese Violine hat ihm sein Opa vermacht. Und sie war sehr bedeutend für ihn, weil er eben diese Violine von seinem Opa bekommen hat und die Violine ihn an seinen Opa erinnert hat. Und bei einer Gelegenheit wollte dieser Richard Steele einem Busfahrer helfen, der um ein Hindernis vorbeikommen wollte. Und er hat seine Violine abgestellt, ist zu dem Hindernis gegangen, hat das Hindernis zur Seite geschoben und hat dem Busfahrer gewinkt, dass er fahren kann. Der Busfahrer hat die Violine nicht gesehen und ist dann so gefahren, dass er über die Violine gefahren ist. Die Violine war platt. Ja. Und der junge Mann war natürlich untröstlich, dass seine Geige oder seine Violine, die ihm sein Opa vermacht hat, nun zerstört war. Aber das war nicht alles. Als er dann die plattgefahrene Geige in seiner Hand hielt und die Einzelteile untersucht hat, stellte er fest, was er bis dahin nie gesehen hat. Er fand einen kleinen Zettel an einem Stück der kaputten Violine und auf dem Zettel stand Antonius Stradivarius Sermonesis Faciabat Anno. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen in Italienisch, aber übersetzt ins Deutsche: Antonius Stradivarius von Cremona, hergestellt im Jahr so und so. So, es war die Unterschrift des weltberühmten Geigenbauers Antonius Stradivari. Und das Datum, wann er diese Geige gebaut hat. So, Richard hat diese Geige genommen und ist zu einem, Gutachter gegangen, ja, und hat mal nachgefragt, was eigentlich diese Geige wert gewesen ist, bevor sie kaputt gefahren wurde. Und der Gutachter hat ihm gesagt, nach einer Weile hat gesagt, ungefähr $700.000. $700.000. So, der junge Mann hat mit dieser Geige also nicht nur ein Andenken an seinen Großvater die ganze Zeit mitgehabt, sondern eigentlich auch einen unglaublichen Schatz. Und er wusste nichts davon, dass seine alte Geige so wertvoll gewesen ist. Und wisst ihr, ähnlich ist es mit der Bibel. Manchmal werden die Familienbibeln vererbt. Ja? Und die Kinder, die diese Bibel erben, sehen darin nur etwas Sentimentales, was sie vielleicht an ihre Eltern erinnert, und erkennen nicht und sie verstehen nicht, welchen Wert die Bibel als das Wort des ewigen Gottes wirklich hat. Ihr Lieben, ist uns das bewusst? Dass das Wort Gottes, das wir in unseren Händen haben und lesen, das Kostbarste ist, was es überhaupt gibt. Nur die Bibel als das Wort Gottes hat dieses Prädikat ewig bleibend und ewig richtig. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen und möge er uns seine Gnade geben, dass wir das nicht nur wissen, wie bedeutend das Wort Gottes ist, sondern es schätzen, dass wir es lesen, dass wir darüber meditieren und es ausleben. Jesus sagt, ich sage euch. Und das, was Jesus sagt, darauf kommt es an. Amen.